Im Bereich Sein wie Gott spielen die Begriffe Macht und Machbarkeit sowie Einheit eine große Rolle. Auf dem Gebiet der Wissenschaft denke ich da besonders an die Genmanipulation, an künstliche Eingriffe in die göttlichen Fortpflanzungs-, Erb- und Geburtsvorgänge. Im religiösen Bereich manifestiert sich Macht und Machbarkeit beispielsweise bei östlichen Gurus. Sie treten oft als Pseudo-Gottheiten auf. Sai Baba in Indien kann Dinge und Esswaren einfach so aus der Luft heraus materialisieren. Solche Gaben, in Anführungszeichen, ziehen Tausende von Europäern an. Es gibt bereits ganze organisierte Billigflüge nach Indien zu Sai Baba, um dort die sogenannten Wunder zu sehen. Zeichen und Wunder. Die Bibel sagt uns im 2. Thessalonicher Brief, dass die Ankunft des Antichristen gemäß der Wirksamkeit Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Der Begriff Einheit hat im New Age weltweit große Aktualität. Der Gedanke einer einheitlichen Welt, One World, wird von New Age vorangetrieben. Man strebt eine Synthese aller Religionen, politischen Tendenzen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten an. Es wird ein Führer erwartet, der sogenannte Maitreya Christus, der an der Spitze dieser Einheit stehen wird. Man erwartet im New Age also ein großes Tier, in Anführungszeichen, das alles im Frieden vereinen wird. Als Christen wissen wir aus der Offenbarung, wer dieses große Tier sein wird. Es wird bereits heute in New Age-Kreisen täglich millionenfach durch ein Gebet, die sogenannte große Invokation, herbeigebetet. Das ganze Spektrum des New Age-Konzeptes ist nun umrissen. Ich möchte Ihnen diesen eher theoretischen Einblick noch durch zwei praktische Beispiele aus der Politik und der Kinderliteratur näherbringen. Auch auf der politischen Ebene sind Vereinigungstendenzen im Sinne des Weltfriedens stark im Gange. In der New Age-Reihe der Goldman-Taschenbücher hat der 1987 stellvertretende Generalsekretär der UNO, Robert Mueller, ein Buch geschrieben mit dem Titel »New Genesis – Die Neuerschaffung der Welt«, Untertitel »Auf dem Weg zu einer globalen Spiritualität«. Mueller schreibt an mindestens zwei Stellen von einer neuen Bibel. Weiß er nicht, dass Gott selber am Ende der Offenbarung das Hinzufügen oder Wegnehmen an die abgeschlossene Wahrheit der Bibel aufs Strengste verurteilt hat? Mueller schreibt, ich würde mich freuen, wenn eines Tages eine Bibel veröffentlicht werden könnte, die zeigt, wie die Vereinten Nationen eine moderne biblische Einrichtung sind, deren Aufgabe es ist, den in der Bibel enthaltenen weisen Verhaltensregeln und göttlichen Geboten Geltung zu verschaffen. Und das Gleiche wünsche ich mir für alle großen heiligen Schriften wie den Koran, den großen Sahib und die vielen anderen. Seite 195. Am Schluss seines Glaubensbekenntnisses schreibt er auf den Seiten 266 und 267, die Religionen sollten sich aktiv für die Arbeit und die Ziele der Vereinten Nationen interessieren und die Mitglieder der Religionsgemeinschaften angemessen darüber informieren. Sie sollten ihre Bemühungen um die Ökumene beschleunigen und gemeinsame Einrichtungen aller Weltreligionen schaffen, die es ermöglichen würden, die in den Religionen lebenden Kräfte und Inspirationen für die Lösung der Weltprobleme einzusetzen. Sie sollten die Flagge der Vereinten Nationen an allen Gotteshäusern zeigen. Sie sollten überall auf der Welt für die Vereinten Nationen und für alle Menschen beten, die sich um den Frieden bemühen. Sie sollten Gott darum bitten, der Menschheit den richtigen Weg in ein globales Zeitalter ohne Krieg und ohne einen nuklearen Holocaust zu zeigen. Im Bereich der Kinderliteratur ist heute ein sehr starker Trend festzustellen, Kindern das Regenbogenland schmackhaft zu machen. Wir finden in slawischen Märchen Regenbogenländer bereits im 16. Jahrhundert. Kinder werden auf sehr fröhliche, bunte, liebenswert wirkende Art mit der Vorstellung vertraut gemacht, dass es hinter den Wolken, also im Kosmos, ein Land gebe, wo Freunde der Kinder wohnen. In dieses Land gelangt man zumeist über den Regenbogen. Je nach Kinderzeitschrift benutzen die im Regenbogenland wohnenden kinderfreundlichen Wesen einen Roller, ein Auto, einen fliegenden Teppich, um auf die Erde zu kommen, oder sie rutschen einfach in lustiger Weise über die Regenbogenstraße hinunter. Immer steckt die Idee dahinter, dass die Lösung der Probleme auf dem Planeten Erde aus dem Kosmos komme, und zwar via Regenbogen. Sehr oft wird auf die Einsamkeit der Kinder abgezielt.
Bist du allein zu Hause, kleiner Junge, kleines Mädchen? Ist doch kein Problem. Ich komme zu dir und hole dich ins Regenbogenland.
Kinder werden auf spielerische und nur scheinbar harmlose Weise mit Kontakten zu außerirdischen Wesen vorbereitet. Zeitschriften für Kinder, die ein solches Ziel mit Konzept verfolgen, liegen in den gängigen Verkaufsläden auf Kinderhöhe greifbar auf. Hier eine kleine Auswahl solch bunter Kinderhefte. Die Glücksbärchis. Diese Zeitschrift berichtet über die Abenteuer der drolligen Bärchis, die es auch als Kuscheltiere zu kaufen gibt. Mein kleines Pony. Auch diese putzigen Tierchen wohnen im Regenbogenland und sind ebenfalls in einem bunten Programm im Spielwarenhandel zu kaufen. Regina Regenbogen. In diesem Heft lesen wir: Gleich hinter dem Regenbogen beginnt ein wunderschönes Land. Es ist voll herrlichster Farben, und mitten darin erhebt sich eine kunterbunte Zauberburg. Das ist die Heimat von Regina Regenbogen. Unter dem Namen Rainbow Bright hat Mattel Toys dazu ein ganzes Programm an Spielzeug bereit. Brauchen Kinder, für die das Glück im Regenbogenland liegt, noch einen Erlöser? Es ist sehr wichtig, dass Christen ihren Kindern, den Herrn und Heiland, Jesus Christus, bei Zeiten lieb werden lassen, damit sie gegen die Verführung gefeit und versiegelt sind. Nun, entschiedenen Christen geht es darum, selber fest hinter der biblischen Linie zu bleiben und das Leben trotz Verführung froh, hoffnungsgeladen, mutig und heiter zu gestalten. Wie das? Bevor Paulus den Ephesern den massiven Satz schrieb: Wache auf, der du schläfst, stellte er voran, Epheser 5, Verse 11 bis 15:
Und hab nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was offenbar wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise.
Diese Stelle zeigt, dass alles, was offenbar ist, also transparent, durchschaubar geworden ist, Licht ist. Sinn der Information über New Age ist es, die Bewegung durchschaubar zu machen. Das hat zur Folge, dass bibelorientierte Christen keine Angst haben müssen, wachsam bleiben, nüchtern sind, den Blick noch fester und freudiger auf die echte Schöpfungsordnung und die Wiederkunft des Herrn richten. Die Evangelien geben viel Aufschluss über die kommende Zeit. Mitten in der Endzeitrede des Lukas finden wir im 21. Kapitel den Vers 28, den ich Ihnen mitgeben und über die Zeichen der Zeit stellen möchte.
Wenn aber diese Dinge zu geschehen anfangen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.
Nun stellt Fritz Finkbeiner der Autorin dieses Vortrages ein paar Fragen.
Frau Ledermann, ist dieses Bild, das Sie von der Gegenüberstellung Bibel, New Age gemalt haben, nicht zu sehr schwarz-weiß? Sie bezeichnen New Age als falschen Weg. Gibt es aber nicht doch sehr viel Gutes und Nützliches in dieser Bewegung? Ich denke zum Beispiel an die Lehre der Anthroposophie, an Yoga und andere Entspannungsübungen.
Nun, stellen Sie sich bitte vor, Sie stünden an einem Bahnhof. Sie haben ein ganz klares Ziel, wo Sie hingelangen wollen. Zwei Züge stehen da, In den einen steigen Sie ein. Leider ist es der falsche. Merken Sie das nun an seiner Ausstattung? Im falschen Zug sieht doch manches sehr genauso aus wie im richtigen. Man kann den Zug an sich nicht als schlecht bezeichnen. Er ist neutral. Aber das Ziel ist falsch. Das heißt, es entspricht ganz und gar nicht Ihrem Vorhaben. Falls ein guter Freund Sie gerade noch einsteigen sah, wird er rasch rufen, Achtung, falscher Zug. Wenn ich von jemandem weiß, dass er aufrichtig einen Lebenszug Richtung Ewigkeit besteigen will und ich sehe ihn auf eine New Age Technik einsteigen, dann rufe ich, Achtung, falscher Weg. Nicht deshalb rufe ich es, weil nun gar nichts an diesen Wegen des Yoga oder der Anthroposophie gut wäre. Die Anthroposophen haben teilweise sogar eine vorbildliche Ethik, sondern weil das Ziel sich von demjenigen der Bibel unterscheidet wie Tag und Nacht. Sehen Sie, vom Ziel her gibt es da nur schwarz oder weiß. Wo es um Jesus Christus oder um dämonische Inspiration geht, gibt es keine graue Zone.
Sind Christen nun bessere Menschen als New Ager? Oder anders gefragt, würden Sie sagen, dass New Ager schlechte Menschen sind?
Oh, sehr oft sind New Ager aufrichtig nach der Wahrheit suchende Menschen, die verführt wurden. Zu sagen, dass sie schlechte Menschen sind, wäre sicher nicht richtig. Auf der humanen Ebene könnten sie sogar oft als vorbildlich gelten. Wiedergeborene Christen sind nicht bessere Menschen, aber sie haben ganz eindeutig etwas Besseres. Sie haben ihr Leben dem einzigen wirklichen Herrn und Schöpfer, dem König bis in alle Ewigkeit, bewusst übergeben durch eine Bekehrung. Sehen Sie, dem New Ager fehlt die zu einer Bekehrung und Wiedergeburt im Sinne der Bibel notwendige Erkenntnis, dass der Mensch im Grunde ein Sünder ist. Diese Erkenntnis lässt den Menschen vor Gott kapitulieren. Und dies ist die Voraussetzung, damit der Mensch nun Jesus Christus in sein Herz aufnehmen kann. Dieses Aufnehmen verleiht jene Gotteskindschaft, durch die der Christ wahrhaftig das Beste ererbt, was es für Zeit und Ewigkeit gibt.
Nun die Frage, gibt es New Ager, die sich wirklich im biblischen Sinn bekehrt haben und wiedergeboren wurden?
Oh ja, sicher. Ich selber bin ein Beispiel dafür. Habe ich doch 15 Jahre, wovon 5 Jahre sehr aktiv, in dieser Bewegung gestanden. Aber schon manch anderer New Ager hat sich von dieser großen Lüge abgewandt und seinen Weg zu Jesus Christus gefunden. Das Unterfangen, ihnen den Weg der Bibel aufzuzeigen, war demnach also gar kein aussichtsloses.
Wie kamen denn Sie persönlich zu dieser radikalen Kehrtwendung in Ihrem Leben?
Gerne erzähle ich Ihnen nun, wie ich aus dem falschen Zug ausgestiegen und in den richtigen so richtig eingestiegen bin. Mein kindlicher, fester Gottesglaube war weitgehend selbst gebastelt, meiner persönlichen Fantasie entsprungen. Aber ich hatte Gott von Herzen lieb, und als ich dann als Teenager zum ersten Mal in der Fremde weilte, bekam meine Vorstellung von Gott eine neue Prägung. Ein Vorgesetzter unterrichtete mich in esoterischen Werten, die mir Gott als unpersönliche Kraft nahebrachten. Die halbwegs christliche Ausrichtung meines Glaubens bekam einen spirituellen Drall. Dieser verlor sich allerdings in den folgenden Jahren irgendwo in meinem Unterbewusstsein, denn nun stand die berufliche Karriere als Direktionsassistentin für lange Zeit im Vordergrund. Erst als ich im Jahre 1974, nach Erreichen meiner hochgesteckten beruflichen Ziele und trotzdem innerlich leer und hohl, mich gerade deswegen sehr ernsthaft mit der Sinnfrage des Lebens befasste, meldeten sich die vergrabenen Werte im Unterbewusstsein wieder. Wie durch unsichtbare Fäden geleitet, fand mein Fragen Schritt für Schritt in Büchern östlicher Meditationslehrer, in der Anthroposophie, im Yoga, in Kreisen der Selbstverwirklichung und so weiter Antworten. Die Beschäftigung mit diesen Themenkreisen zeitigte bald Früchte. Ich erlebte 1975 eine sogenannte Initiation, eine Erleuchtung. Eine neue Kraft erfüllte mich. Es war mir klar, dass diese Energie aus dem Kosmos stammte. Ich erlernte immer perfektere Techniken, um mich mit dieser Kraft zu füllen. Über die Atmung, über Psychotrainings, über Yoga-Körperübungen, über achtsames, positives Denken und meditative Versenkung. Diese Kraft vermittelte mir auch neue Ideen. Ich wurde kreativ und erkannte mehrmals durch Visionen, was die Zukunft bringen würde und wie ich dazu beitragen könnte, eine neue Zeit für die Menschheit heraufzuführen. Meine Sinnkrise war vorbei. Ich hatte eine neue Identität gefunden. Der geistliche und dadurch auch seelisch-körperliche Aufschwung zeigte sich in dem starken Willen, zur Rettung unseres Planeten beizutragen. Und dieser Wille wurde nun auch wie von unsichtbaren Händen eingeknüpft in ein Beziehungsnetz zu anderen sogenannten Erwachten, die sehr ähnliche Ideen hatten.
Das ist ja herrlich.
Ja, auch mich interessierte diese ganze im Geheimen und Spirituellen einsetzende Betriebsamkeit so sehr, dass ich 1976 meine gute Stellung und meinen Beruf aufgab. Was mir und meinen vielen Miterrettern damals besonders am Herzen lag, waren folgende Punkte.
Könnten Sie vielleicht einige nennen?
Ja, da war erstens das Finden sanfter Technologien zur Erzeugung von Energie. Wir sahen im Kontakt mit UFOs eine außerordentliche und außerirdische Möglichkeit, um die Energiekrise zu bewältigen. Zweitens, das Erretten der Natur vor kommenden Umweltkatastrophen. Auch hier schien uns die Zusammenarbeit mit außerplanetarischen Wesen und Geistern unumgänglich, denn die Menschheit würde von selbst nicht belehrbar sein, würde die Umwelt kaputt machen. Drittens, das Lösen des Hungerproblems auf der Erde. Hier zerbrachen wir uns den Kopf, wie die Nahrungsmittel besser verteilt und wir durch vegetarische Ernährungsweise zur Lösung beitragen könnten. Viertens, das Besserwerden des Menschen. Ich meditierte stundenlang, um Menschen in Gefängnissen, psychiatrischen Kliniken, Spelunken und anderen sogenannten dunklen Orten Licht zu senden. Dieses Licht aus dem Kosmos sollte sie erleuchten und verwandeln, damit auch sie bereit würden, ins neue Zeitalter überzugehen. Außerdem war dies meines Erachtens der Weg zur Senkung der Kriminalität, ein Beitrag zum Frieden also und zur sozialen Gerechtigkeit. Fünftens, Heilung für Körper und Seele. In Heilmeditationen, Handauflegen und Wunderheilmitteln sahen wir eine die klassische Medizin weit übersteigende Möglichkeit geistiger Heilung. Diese und viele weitere Programmpunkte entsprangen der Überzeugung, dass eine kommende wirtschaftliche, wissenschaftliche, ökologische, soziale, religiöse und politische Krise durch die Eingliederung der Erde in ein universales Selbsterlösungskonzept gelöst werden könnte. Nun, was ich Ihnen soeben erzählt habe, sind heute allmählich offizielle Grundsatzpunkte der New Age-Bewegung.
Ganz recht.
Ich aber bin zutiefst froh und dankbar, dass ich durch die große Barmherzigkeit meines Herrn Jesus Christus im Jahre 1982 im biblischen Sinn wiedergeboren werden durfte zu einer lebendigen Hoffnung. Aufgrund dieses Erlösungswerkes des Herrn wurden mir die Augen für die biblische Botschaft geöffnet. Ich durfte erkennen, dass das ganze ausgeklügelte New Age-Konzept nichts anderes als eine groß angelegte antichristliche Verführung ist. Der Mensch wird niemals, auch nicht unter Mithilfe von kosmischer Energie oder außerirdischen Wesen, diesem Planeten und seinen Bewohnern ewiges Leben verleihen. Der Mensch wird des Weiteren niemals aus eigener Kraft sein von Natur aus böses Herz wandeln können um eine Welt des Friedens zu schaffen. Der Friede, den New Age einer geeinten Welt verspricht, ist eine große Illusion.
Ja, das stimmt. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über Sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und Sie werden nicht entfliehen, sagt die Bibel in 1. Thessalonicher 5.
Richtig. Die Zukunftshoffnung der Bibel richtet sich auf das Heil des Menschen. Die Bibel zeigt einen klaren Weg für die Ereignisse der Zukunft, durch die der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, hindurchgerettet wird auf übernatürliche und wunderbare Weise.
Ganz recht.
Dem Planeten Erde jedoch steht dereinst bevor, was im 2. Petrusbrief geschrieben ist. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke darauf nicht gefunden werden. Wenn ich heute meine Lebensweise, die innere Qualität meines Lebens vor allem, mit jener des früheren, erfolgreichen, sich alles leisten Könnens und der nachfolgenden New Age-Aktivität vergleiche, so ist das bibelorientierte Leben weitaus das Beste.
Mhm.
Immer noch ist mir der Unterschied sehr deutlich. Was für ein Gewinn, geistlich auf Fels stehen zu dürfen. Es stimmt, dass die Bibel die beste Botschaft der Welt enthält. Die einzig tief und echt frohmachende Botschaft. Das New Age-Angebot für die Zukunft fällt davon als nutzloser Fallstrick ab. New Age bedeutet nicht Rettung, sondern Untergang. Was ich durch meine Bekehrung erlebt habe, ist der beste Tausch meines Lebens.
Darf ich fragen, wie kam es überhaupt zu diesem Tausch?
Nun, es sind kurz gesagt drei Punkte, die zur Rettung führten. Erstens, meine von Kindesbeinen an echte und aufrichtige Liebe zu Gott und von der Jugend an zur Wahrheit. Zweitens, die Begegnung mit Christen während der New Age-Aktivität, die mich meinem Denken gegenüber unsicher machten und mir schließlich die entscheidende Handbietung wurden. Und drittens, das Scheitern der intellektuellen und gefühlsmäßigen Suche. Mein Intellekt hatte in Geisteslehren und Astrologie oft Lücken entdeckt, Unlogisches, das meinem Suchen nach Wahrheit entgegenstand. Ich hatte nie ganz endgültig den Eindruck, sie gefunden zu haben. Und das war die Chance der Bibel im Bereich des Denkens.
Mhm.
Auch gefühlsmäßig litt ich immer wieder an Enttäuschungen und tiefen Depressionen. Die kosmische, universale Liebe war doch kein Allheilmittel. Sie bescherte mir oft elende Zustände. Das war die Chance für einen liebenden Gott, mir in Jesus Christus die echte, beständige Liebe zu zeigen und zu schenken.
Mhm.
Diese drei Punkte sollen wiedergeborenen Christen Mut machen, Jesus Christus und der Bibel viel zuzutrauen, wenn es um die Heimsuchung von Mitmenschen geht. Sie sollen aber auch dem suchenden Menschen ein Anhaltspunkt sein, um das Angebot der Bibel echt prüfen und kennenlernen zu wollen.
Frau Ledermann, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für dieses interessante Gespräch.
Ich suchte dich, o Herr, bei den Altären. Ich horchte in die Stille der Natur. Ich wollte dich im Klang der Geigen hören. Ich fand dich nicht, ich fand nur deine Spur. Ich las der Bücher wohlgesetzte Worte. Ich suchte dich, o Herr, mit dem Verstand. Ich öffnete dem Denken jede Pforte. Weisheit der Menschen war es, die ich fand.